Is it the 10, the 5, touchdown?
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl im Kino. Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 34 von ganz privat im Suhl Ganzlingers Podcast. Und ihr hört's mit neuem Intro. Shoutout an unseren Tontechniker vom Dienst Löschi, Stefan Lösch. Vielen Dank für das nice Intro.
Grüße. Ja, wir sind wieder da, ein bisschen verspätet.
Ganz schön verspätet. Es tut uns leid, es tut uns echt leid.
Also, um mal alle ins Boot zu holen, wir haben die dieswöchige Folge schon aufgenommen, vor 2 Tagen oder 3.
Am Montag sogar.
Ja, am Montag sogar schon. Auch mit dem Shish zusammen, der ist heute nicht dabei. Aber sie ist uns leider abhanden gekommen. So. Sie ist uns einfach in den Tiefen der Datenautobahn ist uns einfach verloren gegangen.
Ja, ey, also ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also es war mir klar, dass es früher oder später passieren würde. Wir arbeiten echt mit dem Gurken-Setup. Und wir haben schon häufiger mal gestruggelt, Folgen zu übertragen. Deswegen kam manche mal 1-2 Tage verspätet. Aber dass die ganze Folge weg ist, also wirklich alle Tonspuren waren quasi leer, da war kein Sound mehr drauf, ist uns noch nie passiert. Und dann haben wir versucht, einen neuen Termin zu finden, diese Woche, um die möglichst schnell nachzuschieben. Das ging aber auch nicht wirklich. Deswegen sitzen wir jetzt hier auf dem Freitagabend, 18.45 Uhr ungefähr, und machen das Ding noch.
Ja, wir haben auch gesagt, das ist einfach sehr schade, weil das wirklich eine sehr gute Folge war. Wir haben vieles nochmal so aufgerollt, haben über das ELF-Finale gesprochen, haben vor allem so ein bisschen die ELF-Saison recapped und abgeschlossen damit quasi. Das ist jetzt natürlich alles weg.
Ja, bringt ja nichts, machen wir jetzt einfach nochmal.
Machen wir es einfach nochmal, wahrscheinlich in einer bisschen kürzeren, knackigeren Variante.
Nö, trotzdem 1,5 Stunden.
Okay.
das war echt eine lange Folge.
Ja, aber es war eine gute Folge.
Die Folge war so lang, dass ich nicht mehr genug Speicherplatz auf meinem Laptop hatte, um die zu übertragen.
Ja.
Was ich noch sagen wollte, was es nicht geben wird in dieser Folge, ist leider Connys Naschecke. Wir werden das mal mit dem Shish nachholen, aber schon mal ein kleiner Teaser für euch. Wir haben was sehr Interessantes getestet am Montag. Wir verraten noch nicht, was es ist. Wir werden es aber nächste Woche nochmal nachholen. Und passend dazu gibt es natürlich auch neue Intros vom Kollegen Löschi.
Yes, sir. Hört ihr dann alles nächste Woche?
Bevor wir loslegen, Conny, wie war dein Tag? Wir sehen uns jetzt auch gerade zum ersten Mal heute.
Das stimmt. Ganz gut soweit. Also, es ist Freitag, das stimmt mich positiv. Jetzt kommt ein langes Wochenende mit dem Feiertag am Montag. Mir geht's eigentlich so ganz gut. Bin ein bisschen müde, aber ansonsten top. Und bei dir?
Ja, also wir bereiten ja aktuell viel vor. Gut, es wird jetzt zu spät kommen. Morgen ist das Combine von uns, was ursprünglich mal Tryout hieß, jetzt Combine. Dass natürlich alle, die den Podcast hören und mal sich im Football probieren wollen, herzlich eingeladen. Dafür morgen um 10 Uhr ins Next Level Athletes in Zellermilis zu kommen. Mhm. Dann ist ja unser offizieller Saisonabschluss, die Jahreshauptversammlung am 8.10. Und dann planen wir ja schon auf Hochtouren für Skillscamp am 22. 23. Und konnten da heute auch bekannt geben, unter anderem, dass der Futspo in Leipzig da mit am Start ist. Oder der Futspo aus Leipzig.
Ja, genau. Grüße an Tommy an der Stelle.
Du kennst ihn noch von Saxony Knights, oder?
Genau, der ist da auch sehr involviert. Ist da auch immer mit dabei bei den Camps und bei den bei den Saxony Knights auch der Ausstatter von denen. Also der ist an sich so in ganz Mittel- und Ost-Football-Deutschland auf jeden Fall sehr aktiv und sehr involviert.
Ich freue mich, das wird bestimmt richtig nice. Da haben halt alle Camp-Teilnehmer nochmal die Chance, sich quasi ein bisschen einzudecken für die neue Season dann.
Ja, wir müssen nochmal Bescheid sagen, der Robert Schleicher, der ist auch gerade hier im Gym am Trainieren, der hat mich eben angesprochen. Er meinte, er hätte gerne noch ein bisschen Bears-Merch.
Bears-Merch?
Ja. Ich glaube, der Tommy hat auch NFL-Merch, aber wenn, dann müsste er was mitbringen, weil ich denke mal, von selbst wird er das nicht mitbringen.
Also es würde mich sehr wundern, wenn der von selber aus Bears-Merch mitbringt.
Ja. Der Robert ist gewechselt, aber vorher Packers-Fan. Er ist jetzt Bears-Fan.
Der ist innerhalb der Division gewechselt von den Packers zu den Chicago Bears. Aber schon
irgendwann letztes Jahr hat er den
Wechsel gemacht. Hat er gedacht.
Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt, als die Packers wieder mal in den Playoffs waren und wieder mal gechoked haben. Und da hat sich, glaube ich, aber irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr da drauf. Hat
er sich gedacht, er geht zum Team, was gar nicht
aus den Playoffs kommt. Und ich glaube, es war, wo sie Justin Fields gedraftet haben.
Okay, das hat ja bis jetzt sehr gut funktioniert.
Ja, ey.
Ey, aber NFL ist heute nicht unser Thema. Wo fangen wir an? Bei letzter Woche Freitag an, wo wir quasi unseren gnadenlosen 2000 Kilometer Roadtrip gestartet haben?
Yes, sir. Wir waren, oder wo fangen wir an? Also 2000 Kilometer Roadtrip für die jetzt gar nicht was damit anzufangen wissen.
Das Ding ist, die letzte Folge, in der wir es besprochen haben, ist schon ein bisschen her jetzt logischerweise.
Ja, wir waren sehr viel unterwegs in diesem Wochenende. Es fing am Freitag an, da waren der Erik und ich auf einem Konzert, und zwar von Machine Gun Kelly in Frankfurt am Main. Eigentlich war es geplant mit Jenny und Ronny, dass sie noch mitkommen. Die mussten aber leider kurzfristig absagen und deshalb haben wir das Ganze zu zweit durchgezogen. Oder was heißt durchgezogen? Es war ja was Schönes.
War richtig anstrengend.
Also mir hat es sehr gut gefallen. Und das waren schon mal die ersten paar hundert Kilometer an dem Wochenende.
Ey, das war mega nice. Also es war mein, wir werden jetzt mal wieder ein bisschen privater hier im ganz Privat-Podcast.
Ganz privat, ja.
Das war mein zweites Konzert all time. Wir hatten damals die Karten gekauft, da kannten wir es noch gar nicht so lange. Das war immer im Februar, habe ich so im
Kopf. Nee, so früh war es nicht, aber es war so März, Mai, also auch noch nicht so.
So um unseren Geburtstag rum, weil wir haben ja relativ aneinander Geburtstag.
Ja, ich glaube, es war März so.
Und ich wusste nicht so wirklich, also ich habe mit Conny jetzt mal kurz, ey, was mache ich überhaupt auf einem Konzert? So, weil mein letztes Konzert war, da war ich, keine Ahnung, 10 oder so. Das war so ein Sportfreunde-Schiller-Konzert, wo du halt mal so mitgehst. Und es war das erste Mal, dass wir zu einem Konzert gegangen sind von einem Künstler, wo es mich wirklich interessiert und wo ich fast jedes Lied kenne und so. Ich habe einfach gesagt, hey, wie läuft das ab? So, was machen wir da überhaupt? Das war sehr nice. Für die Musik, also wir wissen, jetzt können wir ein bisschen mehr drüber reden, weil Shish mag die Musik nicht. Dem werden sie jetzt auch die Haare zu Berge stellen, die Rückenhaare.
Ja, aber wird jetzt einfach Pech.
Wenn ihr das hört. Aber hat mega Spaß gemacht so. Und das war ja, also nach Frankfurt war schon ein ganzes Stück. Und der Shish hatte ja Bedenken, dass wir mit der Fischbüchse gefahren sind, mit Connys Auto.
Ja, schon, wir haben es schon in der verlorenen Folge gesagt, Fischbüchse silenced all the haters.
Die hat, ey, wirklich, also die hat gnadenlos durchgehämmert nach Frankfurt.
Die hat null Mucks gemacht, die hat einfach gearbeitet.
mein Lieblingsmoment ist, wo von dem ganzen Roadtrip war, wie Conny mit 170 auf der rechten Spur irgendeinen Porsche überholt hat. Digga, warum überholst du hier rechts? Ach so, ja.
Ja, wenn die auf der linken Spur mal so langsam fahren, ist halt schwierig. Also ich fand's auch sehr, sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem mal Machine Gun Kelly live zu sehen, ist ja auch tatsächlich jetzt seit diesem Jahr tatsächlich erst einer meiner absoluten Lieblingsmusiker jetzt geworden. Und jetzt haben gerade Faden entsprungen.
Also was man nochmal sagen muss, die auf jeden Fall krasseste Leistung an dem Tag hat nicht Machine Gun Kelly abgeliefert oder irgendeiner von den Voracts, sondern Captain Konrad Neumann auf der Heimfahrt von Frankfurt. Ich habe mir geschworen, wach zu bleiben, aber die mich kennen, wissen ganz genau, sobald ich in einem fahrenden Auto sitze, dauert es keine 5 Minuten, da ist Schicht im Schacht.
Also Frankfurter Innenstadt warst du noch wach, aber als wir quasi 5 Meter nach dem Ortsausgangsschild waren, einfach instant pass out.
Ja, also ich bin zwischendrin immer mal aufgewacht, hab mich gefreut, dass wir noch leben. Kurz auf den Tacho geschaut, lieber wieder eingeschlafen. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich die ganze Rückfahrt gepennt und Conny das Ding eisenhart durchgezogen. Ja. Also Chapeau an der Stelle. Das war ein geiler erster Part vom Roadtrip.
Ja, ich muss auch sagen, für dich war es ja das zweite Konzert oder sagen wir mal so das erste richtige. Ich war schon auf vielen Konzerten tatsächlich oder auf relativ vielen. Und ich muss aber echt sagen, also für mich war es auch auf jeden Fall Top 3 wenn nicht sogar noch höher. Da müsste ich aber noch mal genauer überlegen. Aber es war schon
sogar Top 2.
es war schon sehr, sehr nice.
Nee, es hat einfach Spaß gemacht. So.
Es waren ja noch vor Acts, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hattest.
Nee.
War ja noch vor Phantom. Werden nicht so viele kennen. Ist auch ein Musiker in der Richtung. Macht coole Songs. Und Ian Dior, den werden wahrscheinlich mehr Leute kennen. Waren die zwei Voracts. War auch sehr, sehr nice.
Ja, was auch es war auch ganz nice so mit den anderen Leuten. Also wir sind hier in unserem, ich sag mal, engeren Kreis, so alles, was Freunde und Team betrifft, ist ja das Gleiche hier, wahrscheinlich. Sind wir relativ alleine mit dieser Art von Musik. Es war cool, einfach mal mit 15.000 anderen Leuten da zu stehen, die Musik feiern. Aber genug vom Konzert, wollen wir mal zum Thema Football kommen.
Ja.
Wie ging es denn am Samstag weiter?
Samstag war dann quasi so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, Ruhetag. Die Ruhe vorm Sturm. Da haben wir quasi nur einen Entspannten gemacht und haben uns hier im Gym zusammen mit der Suhl Gönslingers Legende Janko Luhn.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Haben wir uns hier das, was, Halbfinale?
Halbfinale war das, ja.
Halbfinale von den GFL-Playoffs angeschaut. Die Schwäbischer Unicorns gegen die Allgäu Comets. Die Schwäbischer Unicorns haben
deutlicher Sieg
obviously für die Unicorns deutlich gewonnen. War abzusehen und stehen jetzt im Finale gegen die Potsdam Royals. War auch schon, also das war das, was wir Woche 1 predicted haben, so als die Potsdam Royals einfach Woche 1, glaube ich, schon so fucking hoch gewonnen haben.
Ja, die haben ja zwischendrin mal 81 Punkte in irgendeinem Spiel gescored dieses Jahr.
Ja.
Also das GFL-Finale war vorherzusehen.
Ja.
So, und das, ja, wieder Samstag war so ein bisschen der chillige Tag des Wochenendes. Wir haben ein bisschen trainiert, frühs. Haben da hier das Spiel geschaut. Was hast du danach gemacht?
Danach auch nur nach Hause und noch ein bisschen ausruhen, weil es ging ja dann schon bald weiter.
Ich bin zu meinen Eltern gefahren dann abends noch, hab ein bisschen Abendbrot gerade abgegriffen. Schöne Grüße, Mama, Papa an der Stelle. Und hab den Fehler gemacht und hab mich ein bisschen festgesessen. Und war, glaube ich, erst um 10:30, 11 wieder zu Hause. Und am nächsten Früh ging es ja weiter. Wir haben uns um 3:45?
Ja, 3:30 wollten wir uns hier treffen.
3:30 wollten wir uns hier treffen, das ist im Endeffekt 4 geworden. Und haben quasi den längeren und größeren Roadtrip vorbereitet.
Yes, sir. Und zwar nach Klagenfurt zum ELF Championship Game. Haben uns dann hier getroffen am Next Level, haben mit dem Gönslingers Bus die anderen Homies eingesammelt, die mitkommen. Das waren Janko, dann Heiko, geiler Typ. Und die
Beschreibung wirklich. Also,
und der Löschi.
Die Beschreibung für Heiko trifft wirklich so akkurat zu. Das ist so cool. Also ich kannte den auch nicht anders, aber der ist wirklich ein geiler Typ.
Ja, ja, haben wir die alle eingesammelt und dann ging es los nach Klagenfurt. Ich habe die erste Tour gefahren. Also direkt wieder on the road. Ja,
da war ich aber noch wach.
Da warst du noch wach.
Da war ich noch wach. Da habe ich guten Beifahrer gemacht, habe schön Musik gespielt und Snavi.
Stimmt, da haben wir noch, da haben wir erstmal ein bisschen was von Jankos Chroniken gehört.
Oh ja.
Seine alten Disco-Gaffi.
Ich weiß gar nicht, ob wir das hier im Podcast erzählen dürfen.
Ja, wir können es ja nicht vorsingen. Also ich denke mal, erzählen können wir es schon so.
Also denkst du, das wissen die Leute, dass er sowas gemacht hat?
Also bekannt ist es, glaube ich, schon so.
Ja, also wir haben,
die sind halt nicht öffentlich, aber... Ja.
Also wir haben in Jankos alte Hip-Hop-Mixtapes reingehört.
Ja. Ich muss sagen, also jetzt mal ganz Spaß beiseite, weil es wird immer oft so ein bisschen so drüber gewitzelt und haha. Aber ich fand es actually gut so.
Ich kannte es vorher schon. Ich habe gesagt, das ist gut.
Ich fand vor allem jetzt mal off Mic so, ich fand ich glaube, das war direkt der erste Song, den wir gehört haben. Mhm. Dieser mehr persönliche so, den fand ich sehr krass.
Ja, ey. Also vielleicht lässt er uns irgendwann mal diese Tapes nicht auf Spotify packen, aber mal irgendwie im Teambus hören oder so. Also Janko an der Stelle wirklich, du hörst den Podcast ja auch, das ist wirklich gute Musik und ich weiß, du machst Witze drüber und so. Das ist
ja so jetzt ohne Spaß so, ich hätte die, ich weiß nicht, ob das möglich ist, so, aber ich hätte die gerne irgendwann als analoge Kopie einfach so. Nicht irgendwo online, einfach irgendwie analog so.
Auf einer CD noch.
Ja, oder auch auf einem Stick oder so. Aber ich hätte die wirklich gerne so, weil ich es, Also ich find's gut und ich find's echt interessant so.
Ja, ich würde mir die auch privat anhören. Gut, ist aber im Endeffekt auch egal. Wir wollten über den Roadtrip reden. Ja, wann waren wir ungefähr los? Um 5?
Ja, um 5, kurz nach 5.
So, und dann, wir hatten natürlich, Conny und ich hatten uns wie so ein paar Muddys auf den Roadtrip vorbereitet. hatten was zu essen dabei. Ursprünglich geplant war Kohlrabi-Schnitzel.
Und hartgekochte Eier.
Hartgekochte Eier. Ist es am Ende nicht ganz. Was hattest du dabei?
Ich hatte die guten Geflügelwiener dabei. Die habe ich aber, Fun Fact, das war sehr sinnlos, ich habe die einfach nicht gegessen auf dem Roadtrip.
Sind die schlecht geworden?
Ja, nee. Aber ich habe die einfach zu Hause quasi komplett eingepackt, wieder ausgepackt. Also ich hätte sie auch einfach zu Hause im Kühlschrank lassen können. So. Aber die waren quasi einmal in Klagenfurt und dann wieder hier.
Nicht, dass du da Zoll für bezahlen musst.
Ja.
Ja, die anderen hatten noch nichts gegessen. Und dann war so nach 2 Stunden, 2,5 kam das erste kleine Hüngerchen auf bei unseren Mitfahrern. Und Ziel war der erste McDonald's an der Autobahn inklusive Tankstelle. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil erst ist Conny an der Tankstelleneinfahrt vorbeigebrettert.
Ja.
Und dann der McDonald's hatte halt noch zu.
Ja, also haben wir quasi nur mal kurz die Sunnyfair getestet und sind weitergedüst.
Und dann beim nächsten McDonald's, wo wir rausgefahren sind, konnten wir actually tanken, weil wir die Tankeinfahrt getroffen haben.
Ja.
Und der Mac ist halt leider erst um 8 aufgemacht. Und dann standen wir wie so eine Gruppe Rentner vor der Nettoöffnung, standen wir da 10 Minuten von dem verschlossenen McDonald's,
haben mit den 15 anderen Leuten.
Haben den Leuten zugeguckt, wie die drinnen irgendwie noch gewischt haben und sowas.
Und als die Tür aufging, kam ein Sturm an hungrigen Leuten in diesem McDonald's. Oh, die dachten sich auch auf einen Sonntag früh, ah, chillige Geschichte. Und dann kommt da einfach eine riesige Welle an hungrigen Mäulern.
Ah, aber die Frühstücksoptionen bei McDonald's sind leider ein bisschen begrenzt.
Ja, haben wir da gefrühstückt. Eriks Frühstück fand ich auch sehr schön. Er hat sich einfach 2 große Kaffee gegönnt als Frühstück.
Ja, die gab es im Angebot, 2 zum Preis von einem.
Ja.
Hat auch einfach überhaupt nichts gebracht. Ich bin danach direkt wieder eingeschlafen.
Ja, es war. Ne, ab da ist ja dann auch erstmal Yango weitergefahren. Hat er noch durchgezogen bis Klagenfurt. Wir haben auf der Fahrt noch wilde Sachen wieder gehört.
Wir haben wirklich alles dabei.
Durch die ganze Deutschrap-Epoche der letzten Jahrzehnte gehört, gefühlt. Von Samy Deluxe über Sido, Kool Savas, alles Mögliche.
Wer hat den Part vom Red Bull Soundclash 2018 oder so gerappt? Wer war das? Samy Deluxe?
Das war Samy Deluxe, ja.
Dann haben wir noch einen Teil von irgendeiner österreichischen, wie heißt die?
Lisa Eckert,
irgendeine
Comedian, so.
Comedian aus Österreich haben wir gehört zwischendrin. Also es war wirklich eine wilde Mischung. Bis wir irgendwann in Klagenfurt angekommen sind.
Ja, an der 28 Black Arena, wie so schön benannt ist jetzt. Oder zumindest für den Bowl benannt war.
Heißt jetzt auch so. Ich denke mal, das wird der Grund sein, weil die haben ja vor der Saison ihre Partnerschaft mit 28 Black bekannt gegeben, dass sie aus dem Grund das Spiel dort gemacht haben. Weil 28 Black halt meinte, wir haben da schon eine Arena.
Ja, okay, das kann natürlich sein. Wir sind da angekommen, war schon vergleichsweise monumental auf jeden Fall das Ding. War schon beeindruckend.
Das sah ganz komisch aus. Es stand einfach neben so ein paar Äckern. So, da war ja, Acker und links daneben war ein übelster Kasten von Arena. Und dann war wieder ein Acker.
Ja. Und es war ja vorher so ein bisschen angekündigt von der ELF, dass da wie so eine Art Power-Party noch sein soll. Ohne jetzt zu sehr ins Negative abzurutschen, war jetzt nicht so berauschend.
Ja, es war, also ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also es hat sich nicht angefühlt wie am ELF-Bowl, sondern es hat sich angefühlt wie bei einem normalen Heimspiel von einer Mannschaft so. Also ja, es war jetzt nicht mehr Power Party als jetzt zum Beispiel vor einem Leipzig Kings Spiel so.
Nee, stimmt schon. Das Einzige, was cool war, da war eine Bühne. Da waren der Coach und Björn gerade drauf, als wir kamen. Haben wir uns natürlich angehört, was sie zu sagen hatten. Die haben halt so ihr typisches Ding gemacht. War jetzt auch nichts Besonderes wirklich. Dann haben sie die Bühne auch relativ schnell wieder verlassen und sind in der Arena verschwunden.
Ja.
Und wirklich, da war nicht wirklich viel los. Wir haben uns dann halt echt schon reingesetzt in die Arena. Wir hatten wirklich ziemlich gute Karten, muss ich sagen. Und haben den Teams beim Aufwärmen zugeschaut.
Yes, sir. Und nochmal, ey, wirklich, wir hatten so Glück mit dem Wetter. weil wir saßen quasi genau an der Reihe, wo die Überdachung aufgehört hat. Und wir hatten richtig Angst, weil auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch war, dass es regnet. Und wir dann quasi komplett klitschnass da 3 Stunden sitzen. Aber es ist alles trocken geblieben, so zum Glück. War wirklich für den Tag eigentlich perfektes Footballwetter. Und ja, Halbzeitshow gab es ja leider auch nicht. Wurde ja auch 2 Tage vorher abgesagt.
Ja, ich finde, da sollten wir später zu kommen. So, ich finde, wir könnten, oder wollen wir das Game wirklich recappen so? Viertel für Viertel zumindest?
Also, wir haben es auf jeden Fall in der anderen Folge, die jetzt verloren gegangen ist, gerecapped. Ich fand aber fast, als wir die aufgenommen haben, schon persönlich, ich glaube, das zieht sich ein bisschen zu lang, weil okay. Ich denke mal, die meisten haben das Game auch ein bisschen selber verfolgt und es wäre jetzt ein bisschen sinnlos, das nochmal zu recappen.
Okay, dann machen wir nur so unsere Gedanken overall quasi.
Ja.
Okay.
Also, ja.
Was ich auf jeden Fall gleich schon am Anfang dachte, als wir reingekommen sind in die Arena und den Leuten beim Aufwärmen zugeschaut haben, ich glaube, ich habe dir das auch gesagt in dem Moment, wo wir drin waren, du hast gesehen, dass Wien war so viel mehr ready als Hamburg. Also die haben sich aufgewärmt, das sah aus wie, keine Ahnung, das sah aus wie eine einstudierte Choreografie für ein Footballteam, wie, keine Ahnung, schüchterst du deinen Gegner ein vor einem Spiel, ohne wirklich was zu machen?
Ja, also ich hab's auch gesagt, Wien hatte einfach, auch wenn Hamburg für das Spiel quasi offiziell in Anführungsstrichen die Heimmannschaft war, war es natürlich ein Heimspiel für Wien, so weil es halt einfach in Österreich stattfand. Und das hast du direkt gemerkt, so die waren vom Spirit her, waren die einfach, also sie hatten den Gedanken, die haben sich gedacht, ey, das ist unser Haus hier so, wir lassen uns das nicht nehmen, erste Season ELF so, wir haben es bis ins Finale geschafft, die klatschen wir jetzt richtig weg so. Und die Hamburg, ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, Hamburg war irgendwie nicht so richtig heiß so. Also die waren so ein bisschen, ja, wir gucken mal und war, weiß
ich nicht. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Hamburg die ganze Season über, die haben einfach ihren Job gemacht so. Die haben hart verteidigt, haben ihre Gegner mit der Defense dominiert und sind durch die Mitte gelaufen. So. Und dadurch, dass sie jetzt im Finale waren, es hat bis hierhin funktioniert, war das für die, glaube ich, erstmal nur ein ganz normales Spiel und nicht so das Finale. Bei Wien hast du gesehen,
ja. Ey,
wir sind im Finale, wir sind vor heimischer Kulisse, hier sind von den 15.000, die da sind, sind 10.000 für uns mindestens. Wir sind im ersten Jahr, wir haben nichts zu verlieren, den reißen wir jetzt richtig den Arsch auf.
Und ich glaube, ohne den Coaching-Staff und die Analytiker bei Hamburg zu sehr runterzuspielen, aber Hamburg und Wien haben ja während der Season nicht aufeinander getroffen, so. Und ich kann mir vorstellen, dass eben Hamburg genau diesen Gedanken hatte, was du gerade meintest, dass die dachten, okay, unser normales Schema, was wir immer spielen, das wird halt funktionieren, so, wie gegen die anderen Teams auch. Und wir machen das einfach und dann klappt das. Und das war halt bei Wien nicht der Fall, so. Die haben halt den Run gestoppt wie sonst was. Also die, ich weiß nicht, was vor allem mit der Front 7 von Wien war, so, die sah einfach aus wie eine Top 3 Front 7 der Liga, so.
Was man jetzt, ist sie wahrscheinlich auch. Das Ding ist, wir haben da nicht drüber geredet. Die sind einfach unfassbar unauffällig, finde ich, weil die haben in der Defense keine Amis, die auffallen. Weißt du, was ich meine?
Ja, die haben halt einfach quasi ein sehr hohes Qualitätslevel durchgehend von homegrown Playern. So.
Ja, und das habe ich auch im Warm-up irgendwie so gesehen. Die Linebacker haben sich direkt vor uns warm gemacht. Und da habe ich natürlich halt selber als Linebacker drauf geschaut. So. Und ich habe Thomas Schnurrer gesucht. Das ist ja der offiziell wahrscheinlich beste Spieler von den Wienern. Mittellinebacker bei denen, glaube ich. Oder Outside, auf jeden Fall Linebacker. Und er hat die Nummer 40. Und fast alle Linebacker von Wien hatten 40er-Nummern. Und du konntest anhand des Körperbaus nicht unterscheiden, wer ist. Die sahen aus wie aus dem Reagenzglas alle. Die sahen alle gleich aus. Der einzige Unterschied war die Trikotnummer.
Und ich glaube, genau das ist das Ding bei Wien, das habe ich auch schon Anfang der Season gesagt. Die sind ein sehr, sehr gutes Team, aber die haben halt wenig Spieler, die so rausstechen, weil die an sich so einen hohen Qualitätsstandard haben. Die sind einfach durch die Bank weg, durch das ganze Team haben die einfach so eine gute Qualität, dass es halt einfach nicht auffällt. Das ist nicht wie bei anderen Teams, wo du zum Beispiel jetzt der Fall Linebacker so, wenn du jetzt an die Top 3 Linebacker der Liga denkst, dann fällt den meisten wahrscheinlich, die du jetzt fragen würdest, gar nicht Thomas Schnurrer ein. So, die würden wahrscheinlich AJ Wendland, Ronley Lacker und Zachary Blair nennen. So, obwohl Thomas Schnurrer wahrscheinlich noch vor Ronley Lacker sogar ist. Wahrscheinlich nach AJ Wendland.
Und der hat so gut gespielt. Also er war wahrscheinlich allein dafür verantwortlich, dass, also natürlich ist er nicht allein dafür verantwortlich gewesen, aber der hat Glenn Tonga so oft getackelt und so hart. Ja.
Und mein Gedanke war auch ein wenig zwischendrin, ich weiß nicht, ob es so ist, aber die NFL Honors waren ja auch einen Tag vorher oder zwei Tage vorher.
ELF Honors.
ELF Honors natürlich. Und ja, es gab so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass eben auch Glenn Tonga gar keinen Award gekriegt hat. Also weder Offensive Player of the Year noch MVP. Und ich habe auch gedacht, vielleicht hat ihn das auch ein bisschen beeinflusst, dass also, ihn ein bisschen negativ getrimmt hat. Ich dachte, vorm Spiel hatte ich den Gedanken schon im Kopf. Aber da dachte ich so, ja, okay, der wird wahrscheinlich dadurch extra motiviert sein, wird sich sagen, okay, jetzt zeige ich euch es richtig. Aber vielleicht war es auch eher in die negative Richtung.
Also ich finde, und das ist in dem Moment schade für Glenn Tonga, aber genau das Spiel hat genau gezeigt, warum er der Offensive Player of the Year ist. Es ist halt schade, dass es quasi einen Tag zu spät kam. Also der hat ein schlechtes Spiel gebraucht, um zu zeigen, dass er der Offensive Player of the Year ist.
Beziehungsweise der MVP,
der Most Valuable Player. Ja, weil er hat die komplette Offense alleine getragen, das ganze Jahr. Und in dem Spiel hat Wien einen Weg gefunden, ihn zu stoppen. Das erste Mal in der Season wurde der Mann gestoppt.
Und du hast gesehen, er ist gestoppt und es funktioniert nichts
mehr. Hamburg-Spiel war tot. Da ging gar nichts. Also hat er bestimmt auch mit der Tatsache zu tun, dass Sally Sister jetzt komplett starten musste. Vorher hatten sie ja die letzten paar Spiele diese Combo aus Moritz Merck und Sally Sister. Und der hat auch echt nicht pralle gespielt, muss man sagen.
Gar nicht. Also waren, muss man auch einfach ohne unnötig zu haten, aber einfach ganz, ganz sagen, ist einfach ein schlechtes Spiel gewesen von Sally Sister.
So. Das Ding ist, der Mann ist so jung und hat so viel Talent. Also du siehst, also dafür muss man ihn wahrscheinlich live gesehen haben oder zumindest mal sich ein Spiel dieses Jahr nochmal anschauen. Ich lege es euch nahe, so guckt euch auf RAN nochmal ein bisschen was vom Real Life an. Der ist so smooth in allem, was er macht. So, der, seine Wurfbewegung ist so smooth, so hart, die Bälle fliegen saugut. Ja. Aber das Problem ist, und das ist halt das Wichtigste für einen Quarterback, die Bälle kommen nicht an.
Ich habe bei Sisay ein bisschen das Gefühl, weil es ja auch, also es ist ja immer so ein bisschen das, was man sagt, ja, er ist sehr jung, er hat sehr viel Talent und so. Ich glaube, er könnte sogar in der ELF spielen als Starter. Ich glaube, er müsste bei einem kleineren, in Anführungsstrichen, Team sein oder bei einem Team, was vielleicht aktuell ein bisschen schlechter ist, dass einfach der Druck nicht so groß ist. Ich glaube, ein Team wie Hamburg ist einfach aktuell noch eine Nummer zu groß für ihn, weil die halt quasi von Anfang an, von Beginn an der ELF einfach um die Championship mitspielen, so ein mindestens Top-5-Team sind, so wenn nicht Top-3. Und also ich glaube, wenn der jetzt bei einem wirklich kleineren Team spielen würde, wie vielleicht Stuttgart oder meinetwegen auch Leipzig oder irgend sowas, ich glaube, da hätte er an sich ein bisschen mehr Freiheit und könnte vielleicht sich auch besser entwickeln. So. Weiß nicht, ob das ein Faktor ist.
Da ist natürlich dann wieder die Frage, das sind ja alles Halbprofis, so, die verdienen damit ja nur, keine Ahnung, sagen wir Anführungszeichen Hungerlohn. Bist du bereit, für einen Starting-Spot in der ELF halt komplett dein Leben zu ändern, umzuziehen? Ist halt dafür die Frage. Also willst du lieber bei Hamburg Backup sein, so bist in deiner Hometown, deine Freunde, deine Family sind alle weiter da, oder willst du sagen, ey, ich gehe für vielleicht ein bisschen mehr Geld einmal quer durchs Land nach Stuttgart und bin da der Starting Quarterback? So. Ja. Nichtsdestotrotz war so ein bisschen die einhellige Meinung von allen von uns, die dabei waren, dass Sally Cisse jetzt, glaube ich, nächstes Jahr sehr schwer haben wird, bei den Hamburg Sea Devils zu starten.
Ja, also meine Meinung ist, er wird gar nicht starten, so bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ist halt schwierig, weil der ist halt ein Homegrown-Player. Das heißt, sie haben für die wichtigste Position auf dem Feld quasi keinen Ami-Import oder europäischen Import gebraucht, was dann halt nächstes Jahr der Fall werden wird.
Das wird auf jeden Fall der Fall werden, weil du siehst es in der ELF, dass gerade auf der Quarterback-Position die meisten Teams durch die Ami-Imports einfach am besten aufgestellt sind. So.
Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, nach dem Spiel, also ich denke mal, die meisten werden das Spiel gesehen haben. Die Vienna Vikings gewinnen 27-15 und sind ELF-Champion 2022. Direkt nach dem Spiel sind die beiden Gesichter der Hamburger Franchise, Miguel Bug und Kasim Edebali, vom aktiven Sport zurückgetreten. Und das ist der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte. Ich glaube, Hamburg wird sich nächstes Jahr sehr verändern, weil die haben Middle-Linebacker und Defensive End gespielt. Das sind Positionen, wo du gerne mal einen erfahreneren Spieler, einen Ami-Import, einen E-Import reinholst. Die Sea Devils hatten diesen Luxus, den mit zweimal mit deutschen Spielern besetzen zu können. Wenn die nächstes Jahr fehlen, wird es, glaube ich, sehr schwer, das Team zu bauen.
Ja, ich bin sau gespannt auf die Offseason von Hamburg, was die für Signings machen, wen sie behalten, wen sie nicht behalten. Ich glaube, der größte Faktor bei Hamburg muss sein, die müssen versuchen, Glenn Tunga irgendwie dort zu halten. Weil das hat man jetzt einfach über die Season gesehen, der ist der Schlüssel für die im Run-Game. Ich glaube, wenn der jetzt auch noch wegbrechen würde, so, dann wäre es schon ein ganz schön hartes Stück.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der nächstes Jahr woanders spielt.
Ich bin sehr gespannt, ob er nächstes Jahr noch in der ELF spielen wird, ob er in eine ganz andere Liga geht oder ob er zu einem anderen Team geht.
Ich sehe den bei so einem Team wie Mailand irgendwie. Ja. Oder München.
Ja, bei einem neuen Team auf jeden Fall.
Das können wir vielleicht gleich mal beleuchten. Neu, nächstes Jahr in der Liga sind sechs Teams.
Sechs Teams.
Ein paar hat man schon besprochen dieses Jahr.
Genau.
Die Ferva Enthroners sind neu aus Ungarn.
Ja.
Ich will mal auf die Sprünge. Wer war noch neu?
Die Helvetic Guards aus Zürich.
Genau.
Die Seaman Milano aus Mailand.
Es war noch ein viertes Team, was auch vorher, genau, die drei waren vorher schon bekannt.
Genau.
Und jetzt wurde dann als viertes Team bekannt gegeben, die Munich Ravens.
Genau, das letzte deutsche Team.
Aus der bayerischen Landeshauptstadt. Und die Prag Lions sind mit dabei, als tschechisches Team. Und ganz neu die das Paris Football Team. Ich denke, sie werden Paris Flash heißen.
Ich denke auch.
Die haben aber noch keinen offiziellen Namen. So, jetzt ist gleich die Frage. Ein Team hat auf jeden Fall schon ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Und zwar sind das die Munich Ravens.
Du meinst die, okay.
Wen meintest du?
Ich dachte, du meinst die Shecky Fever Enthroners. Die haben nämlich auch schon ordentlich reingebuttert.
Dann sag erst dein.
Basically die Enthroners stellen ja gerade den ganzen Coaching-Staff und so zusammen. Ich bin gerade nicht so namenssicher, bin ich ehrlich, ich habe es nicht so auf dem Schirm. Aber sie haben einen Head Coach mit, ich glaube, NFL und College-Erfahrung, auf jeden Fall Penn State. Der war auch schon letztes Jahr da, haben sie re-signed. Und jetzt haben sie als O-Line-Coach, ich versuche es gerade nochmal schnell rauszusuchen hier auf Instagram, haben sie eine richtige NFL-Legende gesigned. Und zwar... Next Level WLAN lässt mich warten. Ich mach's spannend. Ah ja, genau, sie haben Bill Myers geholt. War bei sehr vielen Teams schon, war bei den New Orleans Saints, den Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks, Las Vegas Raiders, oder damals Oakland Raiders. Und am College bei Notre Dame, bei Pittsburgh. Also schon sehr, sehr viel Erfahrung. Der wird jetzt, als O-Line-Coach eingesetzt, wird aber, denke ich mal, mehr Einfluss haben noch insgesamt.
Das ist ein ganz schönes Brett, Alter, einen Mann mit so viel Erfahrung zu holen. Die haben auf jeden Fall NFL-Erfahrung gestackt, die Enthroners. Ja. Wohin ich wollte, sind die Munich Ravens. Die haben nämlich europäische Erfahrung gestackt. Und zwar in Form einer einzigen Person. Und zwar ist ab jetzt Sportdirektor Sean Shelton, der letztes Jahr noch Quarterback war bei den Raiders und das ist gleich eine ganz gute Überleitung, den MVP-Titel geholt hat dieses Jahr in der ELF. Überraschend.
Ja. Ist quasi von der Spitze retired und ist jetzt einfach, aber immer noch in der Liga. Finde ich cool.
Und ich finde es das cool, dass, es wird natürlich viel mehr Sinn machen. Der war lange bei den Raiders. Die Raiders gab es ja schon vorher. Der war, glaube ich, bestimmt 15 Jahre bei den Raiders.
Hat er so gespielt.
Naja, der hat ewig da gespielt. Hat, glaube ich, auch eine Frau da, lebt da seit 15 Jahren logischerweise, spricht ein bisschen Deutsch.
Also er ist ursprünglich Ami und wohnt aber schon jetzt ewig in Tirol auf jeden Fall, habe ich gesehen auf seinem Instagram.
Und das ist, finde ich, überraschend, dass der nicht ins Front Office der Tiroler wechselt, sondern eben Sportdirektor bei München wird.
Ja, finde ich auch krass. Ich habe aber auch überlegt, und da bin ich mir sehr sicher, es wird sehr, sehr viele Spieler, glaube ich, von den Raiders nach München ziehen. Einerseits über Sean Shelton, und natürlich auch, weil es rein logistisch jetzt nicht so weit entfernt ist, kann ich mir schon vorstellen, dass der einige Spieler, mit denen der vielleicht gut ist, schon versucht, ranzuholen und rüberzuholen.
Ich kann mir vorstellen, dass das Münchner Team nächstes Jahr sehr gut wird.
Weiß ich nicht. Wir haben in der letzten Folge haben wir noch gesagt, dass wahrscheinlich das München-Team ziemlich schlecht wird.
Nee, also mein Guess wäre, dass es dass die Enthroners das schlechteste Team werden.
Das glaube ich aber auch nicht.
Denkst du nicht?
Nee.
Die Enthroners müssen auf jeden Fall noch was an ihrem Logo machen, Alter. Das sieht nicht ELF-ready aus.
Das stimmt. Ja.
Ich finde, wir sollten jetzt, wo wir gerade bei Sean Shelton waren, sollten wir mal über die ELF Honors kurz quatschen.
Wie eben schon genannt, hat ja Sean Shelton den Most Valuable Player Award bekommen. Die anderen Awards wurden natürlich auch vergeben. Offensive Player of the Year hat Kai Sweet von den Barcelona Dragons bekommen. War abzusehen, hat er die sogenannte Triple Crown erzielt. Das bedeutet
komplett verdient, meiner Meinung nach.
Meiste Receptions, meiste Receiving Yards und meiste Touchdowns. Receiving Touchdowns. Ja, ist verdient auf jeden Fall. Wir gehen erst nochmal die anderen Awards durch, bevor wir da genau drauf eingehen.
Ein Defensive Player of the Year würde ich mal machen als Defense-Spieler. Yes, ist unanimously, also ohne Gegenstimme, Kyle Kitchens geworden, back-to-back bei verschiedenen Teams. Und hat bei der Preisverleihung direkt seine Vertragsverlängerung verkündet in Berlin. Das ist
heftig.
Das ist ein richtig, wie der Schieß sagen würde, richtig dicker W für Berlin. Und Björn Werner damit auch.
Ich finde es krass, dass, ganz kurz dazu, ich finde es krass, dass ich glaube, Kyle Kitchens ist so mit der erste Spieler jetzt, der glaube ich so das richtige, eins der ersten Gesichter der Liga so wird.
Ja.
Weil der hat jetzt die ersten beiden Jahre Defensive Player gewonnen, ist jetzt noch ein Jahr re-signed, so ich kann mir nicht vorstellen, dass er sehr viel schlechter sein wird nächstes Jahr. Also ich glaube, der ist so ein richtiges.
Ich weiß auch gar nicht, wie alt der ist.
Ich denke mal noch nicht so alt.
Immer so Mitte, Ende 20 rum.
Würde ich auch
schätzen. Der kann auf jeden Fall noch, der kann die Liga richtig prägen, glaube ich.
Ich denke mal, der wird bestimmt noch 2, 3 richtig gute Jahre haben.
Ja. Dann Rookie of the Year. Overall ist, scheiße, habe ich den Namen vergessen.
Von den Raiders, oder?
Ja, fuck. Wie heißt der? Auf jeden Fall ein quirliger kleiner Receiver mit der Nummer 4. Oh, verdammt, wie heißt der? bis mir der Name wieder einfällt. Marco Schneider? Nee.
Doch, kann sein.
Marco Schneider? Oh, ich mache jetzt Live-Recherche. Der hat den Overall Rookie Award gewonnen. Den Offensive Rookie of the Year Award hat Anton Jalai gewonnen von den Leipzig Kings. Das hat mich persönlich sehr gefreut.
War für mich ein bisschen überraschend, da Anton Jalai echt nicht viel gespielt hat dieses Jahr, war ja lange verletzt raus, so über die ganze Midseason quasi. Hat die ersten beiden Spiele ziemlich gut gespielt. Oder vor allem, ich glaube, im allerersten war es direkt, wo er, glaube ich, 2 Touchdowns gefangen hat. War dann ewig raus, ist am Ende nochmal zurückgekommen für Leipzig, war aber auch nicht wirklich produktiv. Also hat mich fast ein bisschen verwundert.
Ich glaube, er hatte 203 Yards und 3 Touchdowns oder so.
Ja, es ist eigentlich nicht so viel. Hat mich ein bisschen verwundert, aber wir haben es schon mal gesagt in der Folge, die jetzt verloren ist. Ich glaube, bei den Rookie Awards in der ELF ist halt immer ein bisschen schwierig, weil du quasi, du musst da verschiedene Sachen erfüllen, sondern, also es ist ja für viele Spieler obviously dann das erste Jahr in der Liga, weil die Liga halt neu ist, aber du musst dann auch, glaube ich, unter 21 sein.
Musst du sein.
Ja.
Ja, also der gute Mann heißt wirklich Marco Schneider, der das Ding gewonnen hat. Anton Jalai, Offensive Rookie of the Year. Defensive Rookie of the Year, das habe ich persönlich sehr gefreut, ist Attila Ishik. Von den Istanbul Rams und Defense Back. Fand ich cool, dass die ein bisschen mit geehrt wurden. Der ist auch erst so 20 rum. Wen vergessen wir gerade? Den Special Teams Player of the Year gewinnt Erik Schlomm, der Kicker von den Hamburg Sea Devils. Die haben also Back-to-Back-Jahre den besten Kicker der Liga, nachdem sie letztes Jahr Jakob Fries Andersen hatten.
Und wir haben noch den ELF Man of the Year.
Ja.
Nicht zu vergessen. Ist
Dennis Kenzler.
Dennis Kenzler, genau. Ich bin noch nicht auf den Vornamen gekommen gerade. Auch von den Hamburg Sea Devils. Haben wir auch gesehen. Also ich habe ihn gesehen. Der war auch nah an unserer Tribüne, hat ein paar Mal hochgewunken. Hat hier da in Sachen Ukraine eingesetzt.
Genau.
Ja.
Ey, cool, dass die ELF so einen Award vergibt. Das ist quasi das Äquivalent zum Walter Payton Man of the Year, den die NFL vergibt. Jemand, der quasi für sein humanitäres Engagement geehrt wird.
Ja, finde ich sehr cool.
Finde ich wirklich cool. Und ja.
Ja, es gab ein bisschen, um darauf zurückzukommen von vorhin, Offensive Player-MVP gab es ja jetzt zwei Spieler, die quasi so ein bisschen leer ausgegangen sind. einerseits Glenn Tunga und andererseits Zach Edwards, die auch beide wirklich ein krank gutes Jahr gespielt haben, offensiv, und jetzt quasi ja einfach mit leeren Händen nach Hause gehen.
Glenn Tunga hat es dafür wenigstens ins First Team geschafft, der All-Stars. Zach Edwards ist da auch nur im Second Team. Also der wurde meiner Meinung nach ein bisschen gesnappt bei der ganzen Veranstaltung. Ja. Also Sean Shelton, wirklich in allen Ehren, jetzt wo er auch retired ist und so, der hatte ein krasses Jahr. Wir haben uns die Stats nochmal angeschaut.
Ja, also statmäßig hat er es voll verdient.
Der hat 4000 Scrimmage Yards mit Rushing und Passing und 40 Touchdowns bei nur 6 Interceptions und ich glaube keinem Fumble. Das ist krass.
Hat, glaube ich, 67% Bälle angebracht. Das ist auch echt gut.
Der hat unfassbare Statistiken hingeknallt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, mit einem schlechteren QB oder einem anderen QB hätten die Raiders ähnlich gut funktioniert. Wenn du Zach Edwards aus Barcelona rausnimmst, never. Wenn du Glenn Tunga aus Hamburg rausnimmst, never haben die den Erfolg, den die hatten. Deswegen, wenn man es aus der Warte sieht, wäre einer von den beiden für mich der MVP gewesen. Trotzdem, Sean Shelton ist eine gute Wahl.
Letztendlich ist es jedes Jahr so, ist ja auch in der NFL genauso. So, es gibt eben nur einen Award von jedem. Geht immer jemand leer aus, der es auch verdient hätte.
Es war vor allem krass, wir haben die Nominierten gesehen, die drei. Und haben schon gesagt, ey, warum haben die Sean Shelton nominiert? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nie im Leben gewinnt er den Award. Und dann, als wir am nächsten Tag auf die Handys geschaut haben und der hat das Ding in der Hand auf der Preisverleihung, waren wir auch alle erstmal ein bisschen baff.
Ja,
Den hat auf jeden Fall keiner von uns getippt. Wir haben ja immer so die Awards vorher gesagt. Hätte ich niemals gedacht.
Ich hatte allerdings auch, er ist halt statmäßig so durch die Bank weg variabel, hat so viele verschiedene Stats, aber mein Herzenswunsch wäre ja auch gewesen, dass AJ Wendland den Defense Play of the Year gewinnt. Aber es ist,
ich hätte mir zumindest Kitchens gewünscht, geworden, dass er ein Vote bekommt. Also
er war noch nominiert, es war Kyle Kitchens, AJ Wendland,
Alejandro Fernandez, einer meiner Lieblingsspieler in der Liga.
Ja.
Der ist auch krass jung, Alter.
Ja.
Der ist, glaube ich, ein Jahr älter als wir.
Krass.
Der ist 22 oder 21. Ich glaube 21.
Ja, Barcelona Dragons ist ja, bin ich sehr gespannt. Haben jetzt ihren Head Coach entlassen.
Der jetzt übrigens Offensive Coordinator bei der Düsseldorf Rheinfire ist.
Let's go. Finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Move von der Rheinfire. Direkt gesnackt, den Mann. Ich glaube, ich würde sehr stark zusammen mit Jim Tomsula, der ja auch verlängert wurde für auf jeden Fall ein weiteres Jahr.
Ich würde es gar nicht mehr so in die Länge ziehen. Wir hatten, glaube ich, eine richtig nice ELF-Saison, die wir dieses Jahr hatten. Und du hast bei der verlorenen Folge, wie wir sie nennen, hattest du uns ein paar Fragen gestellt am Ende. Die können wir jetzt vielleicht nochmal beantworten.
Ja, das stimmt.
Und dann, finde ich, sollten wir in dieser Folge die ELF 2022 mal abrappen.
Ich hatte euch die Frage gestellt, wie ihr die Teams nächstes Jahr einschätzt. Jetzt haben wir natürlich einen Shish, seine Antworten nicht. Ich werde nochmal versuchen, sie in meinem Gedächtnis nochmal rauszukramen, was er so getippt hatte. Aber ihr wart euch sehr einig bei vielem so. Also es müsste relativ gleich sein.
Das ist auch, glaube ich, das erste Mal in der Podcast-Historie, dass der Shish und ich bei uns irgendwas richtig einig waren.
Ich hatte euch gefragt, und zwar, was denkt ihr, welches wird das, also von allen Teams insgesamt nächstes Jahr, alte plus neue, welches wird das beste Team sein, welches wird das schlechteste Team sein?
Da bin ich mir, das weiß ich noch, da haben wir beide gesagt Wien.
Wien wird das
beste sein. Aufgrund der Facility, aufgrund der Konstanz im Kader, aufgrund der Qualität der Homegrown-Spieler.
Ja, da bin ich auch auf jeden Fall mitgegangen. Ich könnte mir sogar echt vorstellen, dass die es nächstes Jahr wirklich wieder schaffen, Back-to-Back auf jeden Fall zumindest in den Bowl zu kommen, so wie quasi Hamburg dieses Jahr.
Ich glaube, dass die Wiener, ziehen ja ab und an mal gerne so ein paar NFL-Vergleiche.
Ja.
Die Wiener sind für mich die New England Patriots der ELF.
Ja, aus der Tom Brady-Ära quasi.
Aus der Brady 6 Super Bowls in 15 Jahren-Ära. So. Die werden nicht jedes Jahr gewinnen, aber die sind so konstant und so unberechenbar. Aber in ihrer Art und Weise, wie sie spielen, so unfassbar langweilig, so würde ich die vergleichen. Ich glaube, die werden nächstes Jahr auch wieder sehr gut sein.
Ja, also da würde ich mitgehen, da waren wir uns im Shish einig, wir tippen alle drauf, die Vienna Vikings, dass sie das overall beste Team sein werden. Das schlechteste Team, der gesamten Liga. Habe ich gesagt, und ich glaube, da wart ihr auch wieder beide bei mir, werden die Stuttgart Search sein.
Ja, ich glaube, dass die Search aus diesem Loch rauskommen, das sie sich selber manövriert haben in den letzten 2 Jahren, wird schwierig.
Ja, ich denke selbst die neuen Teams, ich glaube, die werden besser sein. Ich glaube, Stuttgart
Search. Das Problem ist, dass die Search haben ein schwieriges Einzugsgebiet. Dadurch, dass die unten in Baden-Württemberg sind, nimmt Schwäbisch Hall, die auch wirklich unfassbar hohem Niveau spielen, dafür, dass sie ein AVD-Team sind.
Und jetzt noch quasi noch München, auch halbwegs in der Nähe.
Denen geht, glaube ich, viel Talent flöten, was anderswo ein bisschen konzentrierter ist, zum Beispiel im Ruhrpott in Düsseldorf.
Ja. Gut, da waren wir uns auch alle einig. So, dann nächste Frage war, welches Team, glaubt ihr, wird das Most Improved Team sein oder so ein bisschen der Überraschungseffekt, so wie quasi Barcelona dieses Jahr.
Genau, Barcelona, die von einem 2-8-Record zu einem 10-2, 9-3, sowas in die Richtung sind die gegangen, ne?
Ja, 9-3, glaube ich.
Ich überlege noch kurz, was ist dein Tipp?
Ja, wenn man jetzt so ein bisschen von wirklich Most Improved ausgeht, dann könnte es jetzt quasi kein neues Team sein, von denen die dazukommen, sondern eher von welchen, die jetzt schon dieses Jahr dabei waren.
Also ich sag mal so, die Berlin Thunder waren dieses Jahr 8-4. Die haben sich dieses Jahr schon extrem verbessert vom Jahr davor, wo sie 3-7 waren. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die nächstes Jahr so ein bisschen das Team werden, was um den 4. Spot spielt, wie dieses Jahr, aber mit ein bisschen dominanter. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch nächstes Jahr den Norden gewinnen, falls Hamburg strugglen sollte. Das heißt, Björn Werner hat dieses Jahr gezeigt, wozu er in der Lage ist, was Recruiting angeht. Unfassbar gute Spieler dahin geholt. Und ich glaube, das wird in dieser Offseason genauso weitergehen.
Ja.
Das Team wird nur besser werden. Heute kam eine Nachricht raus, dass sie Jock Crawford nicht verlängern werden.
Was?
Hast du noch nicht gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen, ne.
Das hat der Shish vorhin in unsere Podcast-Gruppe geschickt. Jock Crawford wird nächstes Jahr nicht mehr in Berlin spielen. Der war dieser der zweitbeste Running Back und neben Amerikaner. Problem ist, der ist 34, hat ungefähr 10-mal gefummelt dieses Jahr. Das heißt, mit dem werden sie nicht verlängern. Ja,
aber ich bin mir sehr sicher, dass der in der ELF bleiben wird.
Ich bin mir sehr sicher,
der
dass...
Der wird woanders
landen. Ich bin mir sehr sicher, dass Berlin... Würde ich darauf wetten, dass Berlin jemanden holt, der mal am Rande einer NFL-Karriere stand. So jemand in der Größenordnung. Weiß so NFL-Practice-Squad-Level.
Vielleicht schienen die jetzt auch gerade vielleicht wollen sie nicht den zweitbesten Running Back der Liga, sondern den besten haben.
Ja.
Vielleicht schienen sie da gerade ein bisschen rüber nach Hamburg.
Das könnte ich mir gut vorstellen, vor allem, weil es ein Conference-Rivale ist. Also ich glaube, mein Tipp wäre Berlin. Wenn es nicht Berlin ist, wäre mein Tipp für Most Improved Istanbul.
Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was der Shish hatte. Leider jetzt. Mein Tipp wäre tatsächlich... Die waren auch, hatten einen ähnlichen Rekord wie Berlin. Ich weiß gar nicht, wie es am Ende war, ob es ein 7-5 hatten sie, glaube ich. Und zwar ist mein Tipp dann tatsächlich die Rheinfire. Ich glaube, die werden nächstes Jahr, ich glaube, die werden ähnlich wie Berlin sein. So. Die können auch wieder um Playoff-Spot auf jeden Fall mitspielen. So. Die haben eine saustarke erste Season gespielt, finde ich so. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass noch viel von den alten Strukturen da ist so. Und dass es quasi einfach schnell wieder in Fahrt gebracht werden kann. Genauso wie die Fanbase einfach, dass die einfach quasi immer noch komplett da ist. So. Die haben einfach 12.000 Leute bei ihrem Heimspiel.
Bin mir sicher, dass wenn das Finale in Düsseldorf stattgefunden hätte, dass die Arena ausverkauft gewesen wäre.
Und jetzt so Sachen wie Signing von Andrew Weidinger, dann Jadrian Clark, der einfach zum Ende der Season komplett all out geballt hat, so. Ich glaube, die haben einen guten Shot, nächstes Jahr ein Playoff-Team zu sein, wenn sie die richtigen Off-Season-Moves machen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke auch, dass die ein paar Kölner Jungs abwerben werden.
Ja.
Genau, dann. Was war, du hattest noch was, ne?
Ich hatte noch 2 Fragen. Und zwar, dann bezieht sich's. Oder willst du kurz?
Nee, alles gut, mach weiter.
Ja. Welches Team glaubst du, oder glaubst du in der Shish, wird nächstes Jahr von den neuen Teams das Beste und das Schlechteste sein?
Das Schlechteste habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ich denke, dass die Enthroners werden es schwer haben, glaube ich. Auch wenn der Coaching-Staff sehr gut ist. Ich kann mir vorstellen, naja, ich denke, die Enthroners werden das schlechteste Team sein, von den neuen zumindest. Nicht das schlechteste der Liga, aber von den vier, oder von den sechs, die neu reinkommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Pariser, die Tschechen und die Helvetic Guards, dass die zumindest im Mittelfeld am Start sind. Wenn ich mich auf eins festlegen müsste, würde ich sagen, die Pariser. Die Pariser haben, glaube ich, weil überleg mal, wie viele gute Franzosen schon in der Liga spielen als E-Imports. Ja, ja. Die könnten alle nach Paris gehen, dann wären der Homegrown-Spieler.
Ja, Frankfurt hat ja auch die Europameisterschaft schon, ich glaube, mehrfach gewonnen.
Frankreich.
Was habe ich gesagt?
Frankfurt.
Achso, ja, Frankreich natürlich. Ja, mein Tipp ist, also jetzt bringst du mich auch langsam immer mehr zu überlegen, ob ich nicht doch falsch liege mit den Enthroners. Aber nee, ich...
Wir können die Null einschätzen, das ist das Problem.
Ja, ich kann halt auch, also meine andere Wahl ist halt immer München, ich kann die halt auch Null einschätzen, so. Ich glaube halt, eins von den beiden Teams wird es sein, aber welches am Ende ist, ist halt schwierig zu sagen.
Ich habe halt drauf geschaut, so, in welchem Land ist das Football-Level am höchsten?
Ja.
Und das höchste Football-Level hat meiner Meinung nach Frankreich.
Ich glaube halt auch, München ist so, also ich bin jetzt gerade noch bei den schlechtesten. Wenn ich gerade wieder überlege, die haben halt auch die Munich Cowboys aus der GFL und wir haben es ja schon jetzt bei den anderen ELF-Teams gesehen, dass immer viele aus der GFL direkt in die ELF gehen an Spielern. Und die Munich Cowboys waren ja dieses Jahr auch wieder nicht schlecht.
Die waren gut. Die waren gut.
Deshalb, wenn da viele Spieler davon kommen, vielleicht noch ein paar von den Raiders, vielleicht an sich ein paar österreichische Spieler, so, ist ja relativ weit unten, könnte schon sein. Ich würde sagen, schlecht ist es München und Tschechisch Fair war. Ja, jetzt bringst du mich halt doch mit auf den Trip, so, wenn ich mir jetzt festlegen müsste, dann gehe ich halt doch mit den Enthroners so, als schlechtestes Team von den neuen. Und als bestes Team sehe ich aktuell eindeutig die Seaman Milano.
Ja, ist auch ein guter Tipp.
Ich glaube, die sind einfach aktuell das stabilste Team von den neuen, glaube ich.
Wenn du, also Izuma hat ja, waren das alle? Oder unterbreche ich dich jetzt?
Das waren, glaube ich, die Fragen, die ich hatte, ja.
Okay, Izuma hat schon gesagt, dass wahrscheinlich wieder nur ein 4-Team-Playoff-Format geben wird.
Vier Teams? Bei 18 in der Liga.
Ja, das, wenn ich das richtig verstanden habe, meinte er das so. Dass es keine, dadurch, dass es alles Amateure sind, noch nicht geplant ist, dass 8 Teams in die Playoffs kommen. Finde ich schwierig persönlich, aber wir gehen jetzt mal mit der Aussage, dass es nur 4 Teams werden soll.
Also ich glaube, da ist jetzt noch nichts festgelegt so und ich kann mir das bald wirklich nicht vorstellen.
Die müssen, das war dieses Jahr schon zu wenig.
Ja.
Die müssen 8 Teams in die Playoffs lassen, mindestens. Meiner Meinung nach.
So.
Ja, also angenommen, es werden wirklich nur 4 Teams in die Playoffs kommen. Wieder die Gruppenersten plus der beste Zweite. Was wären denn die 4 Teams?
Die Vienna Vikings, die Hamburg Sea Devils, dann wird es echt schwierig. Ich würde sagen, die Milano Seamen und ja, man muss ja vom aktuellen Stärkestand ausgehen, weil du kannst wenig predikten. Das heißt, wenn ich vom aktuellen Level ausgehe, würde ich wahrscheinlich dann noch sagen, wenn sie die Spieler halten können, noch die Barcelona Dragons. Also quasi das aktuelle Playoff-Standing, nur die Raiders mit den Seamen ausgetauscht, ist, glaube ich, am realistischsten vielleicht.
Ich würde komplett in eine andere Richtung gehen.
Okay.
Ich meine, es ist way too early to predict.
So, ja, also
es ist noch ewig hin.
Es kann nicht sein, dass bei 18 Teams nur 4 Playoffs-Teams sind.
Ich denke auch, dass das nicht so passieren wird. Wenn es wirklich nur 4 sein sollten, wäre mein Tipp Wien, logischerweise, Berlin, Rheinfeier und Paris. Das wären meine 4 Teams. Also 3 Neulinge in den Playoffs und der amtierende Champion wäre mein Tipp. Aber das ist noch viel zu lang hin. Ja, aber das war die ELF-Season 2022.
Ich freue mich mega auf nächstes Jahr. Es wird so cool, vor allem durch die neuen Teams. Also Paris, Prag, Zürich, Milan. Ah, das wird einfach so cool. Ich freue mich da so hart
drauf. Überleg mal, bei wie viel ELF-Games wir dieses Jahr waren.
Ja.
Waren bei 4 Stück?
Ja.
Wir haben
das habe ich diese Saison schon so oft gesagt und so oft gedacht, das ist so cool. Und auch beim allerersten Spiel, wo wir in Halle waren, im Stadion von den Leipzig Kings gegen, was war es?
Die Sea Devils damals.
Die Sea Devils. Ja. Da war es ja quasi, das Stadion in Halle ist noch ein bisschen, in Anführungsstrichen, pompöser als das Bruno-Plache-Stadion, wo sie jetzt zum Schluss waren. Und da habe ich in dem Moment schon gedacht, Alter, das ist einfach Profi-Football hier in Europa, wo du quasi hier lokal hingehen kannst, zu einer normalen Zeit, zu einem normalen Preis so. Wenn du dir jetzt mal überlegen würdest, was du jetzt quasi machen müsstest, um zu einem NFL-Spiel von hier aus zu gehen. Also ich finde das so cool, dass du jetzt einfach hier dir Profi-Football im Stadion anschauen kannst. Das ist so geil.
Ja, es ist mega nice. Und das ist vor allem was total cool ist, dass wir mit den Spielern, dass die alle bei uns beim Camp sind, weil ganz viele von den Spielern werden bei uns beim Camp coachen und so. Es ist irgendwie, es ist sau professionell, aber gleichzeitig so nahbar. Es hat, die Season hat mega Spaß gemacht, darüber zu reden, dass wir das analysieren konnten im Podcast. Es hat mega Spaß gemacht, hier die Spiele zu schauen, ob es jetzt Barcelona gegen Rheinfeier war oder sonst was. Wir haben gefühlt jedes Team hier gesehen dieses Jahr.
Ja.
Das heißt, hier im Livestream gewesen oder auf ProSieben Max oder eben live im Stadion mit dem krönenden Abschluss Klagenfurt, Roadtrip am Ende. Also es war eine nice Saison.
Es war mega cool. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Season für die Geschichtsbücher der ELF. Es wird sehr prägend sein, so, weil das Ganze ja nur wachsen wird in Zukunft. Und ich bin mir nach aktuellem Stand, ich war mir im ersten Jahr noch sehr unsicher, ob es das wird. Aber nach der Season bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Ganze groß wird und dass das auf jeden Fall nicht floppen wird. Deshalb bin ich sehr gespannt, wo das Ganze hinführt. Und ich finde es cool, dass wir jetzt quasi schon in der Art ein Teil davon waren so und jetzt schon zugeschaut haben und das Ganze mitgenommen haben. Ja, ich freue mich auf nächste Season einfach und was das abgehen wird und auf die Offseason. Jetzt kommen ja auch die ganzen Signings so an Spielern, neue Spieler kommen dazu, vielleicht ehemalige NFL-Spieler rüber und so, das wird einfach nur nice.
Ja, aber bis dahin ist unser Thema nicht mehr die ELF, sondern der große Bruder, die NFL.
Yeah. Big Boy League.
Big Boy League. Ab nächste Woche wird das unser Thema sein im Podcast, denn Ganzlinger Season, dann ELF Season, dann
GFL Season, auch fast dann.
Fast dann. Und dann ist nur noch die großen Jungs, die NFL ist dran. Das wird ab nächste Woche das Thema sein. Wir werden auf so ein bisschen auf die heißen Stories eingehen. Wir sammeln aber vielleicht sich in der Podcast-Gruppe unter der Woche. Und ab nächste Woche wird es das dann wieder geben.
Ach, es wird so cool. Vor allem, es wird ja quasi die erste NFL-Saison, die wir als Podcast begleiten, denn wir haben ja letztes Jahr quasi genau beim Super Bowl angefangen, also als die Season schon rum war. Und jetzt fangen wir quasi am Anfang der Season an. Ich freue mich mega drauf. Wir sind jetzt schon in Woche 4. Es gibt eigentlich jetzt schon die ersten 3 Wochen schon so viel, worüber ich gern geredet hätte. So. Aber wir waren jetzt noch so sehr in der ELF drin, dass da quasi, da hättet ihr euch jede Woche 4 Stunden Podcast anhören müssen. So. Das muss jetzt auch nicht sein. Aber ich habe richtig Bock.
Ja, und ich finde, mit diesen Worten entlassen wir euch ins Wochenende. Wir haben ja noch die Folge ist nicht ganz so lang. Ich glaube, denk mal so 45 Minuten ungefähr.
Seht's uns nach.
Seht uns nach, die verlorene Folge, jetzt auch auf Spotify und natürlich allen anderen Podcast-Anbietern. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung. Natürlich nur 5 Sterne auf Apple Podcasts.
Dafür habt ihr jetzt den Vorteil, dass ihr dann quasi einen kürzeren Abstand habt. Weil jetzt könnt ihr euch die Folge jetzt gönnen, am Freitag. Und Anfang nächste Woche gibt es ja schon die nächste.
True. Vielen Dank ans Rix, die den Podcast sponsern. Vielen Dank ans Next Level Athletes für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Vielen Dank an Löschi für diesen babamäßigen Jingle am Anfang. Es wird auch euch gleich noch ein bisschen was vom Löschi zukommen.
Mhm.
Das wäre es von mir. Hast du noch irgendwas?
Grüße an Shish.
Ja, natürlich das, Grüße an Shish.
Gerade glaube ich, entweder ist er gerade in der Kleche oder er ist zu Hause, ich weiß nicht. Ja,
ich glaube, er ist schon zu Hause.
Ging jetzt leider terminlich nicht anders, aber wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder zur Aufnahme. War jetzt wieder mal eine ruhigere Folge hier mit uns zwei monotonen Lexen hier.
Die können sich jetzt alle noch schön zum Einschlafen im Bett reinzwiebeln, die Folge.
Ja.
Dann entlass uns mal oder unsere Hörer ins Wochenende mit den magischen letzten Worten.
See you next week.
Tschüss.